Heute steht ABXO B-Side ganz im Zeichen des Schwärmens. Sebastian hat Control gespielt und setzt zur großen Lobeshymne an. Diese wird dann auch gleich mit dem spielbaren Popalbum Sayonara – Wild Hearts fortgesetzt. Zusätzlich haben wir dann noch neben Link's Awakening und Blasphemous über die Zukunft von Steam sowie Apple Arcade gesprochen. Naja, und außerdem haben wir über ganz viel anderen Kram noch gesprochen, aber das passt hier nicht mehr in diesen Ansager rein. Deswegen genug davon und viel Spaß mit ABXO B-Side Nummer 18. Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Sebastian Tützak. Hallo Sebastian.
Wunderschönen guten Tag. Hi, na? Hey, alles gut? Bist du frisch, gut gelaunt, gut aufgelegt und hast Bock auf einen Podcast?
Ich habe Bock auf einen Podcast vor allem. Wir nehmen das gerade am Sonntagvormittag auf. Wir haben wunderschönes Herbstwetter und da fällt mir wieder ein, wie sehr ich den Herbst mag. Es ist einfach eine wunderschöne Jahreszeit.
Ja, das stimmt. Wenn es draußen nicht zu kalt ist, mag ich den Herbst auch. Aber es ist jetzt schon so ein Wetter, wo man sich auch schon mal unter einer Decke bei Heizung gemütlich machen kann vorm Fernseher. Das ist auch schön.
Das ist das Besondere. Ich mag es ganz gerne, so einen schönen Herbstspaziergang, wenn es auch ein bisschen frischer ist. Und dann kommt man nach Hause, murmelt sich richtig schön ein, liest ein gutes Buch oder zockt schön den ganzen Tag nochmal, bis es wieder heißt, man muss schlafen gehen.
Ja, genau. Wenn wir ehrlich sind, ist es oft das. Oft das mit dem Spielen.
Das ist aber tatsächlich eine gute Überleitung, mehr oder weniger. Nein, das ist überhaupt keine gute Überleitung, aber es ist eine Überleitung und die nehme ich. Zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich habe genau wegen diesem Wetter, das hatten wir die letzten Tage auch, den einen oder anderen Tag, mich immer wieder dazu entschlossen, okay, ich habe gerade viel zu tun, aber ich möchte ganz gerne auch super interessante Spiele spielen, die jetzt zuletzt rausgekommen sind. Ich weiß, dass du auch eine Menge gespielt hast und deswegen frage ich dich, Sebastian, was hast du zuletzt gespielt? Erzähle es uns.
Ich finde es immer schön, wie du dieses Was hast du zuletzt gespielt? Wie so ein Titel von einer Gaming-Show so vorträgst. So, weißt du, als wäre das so unser Brand.
Sonst schlafen uns die Leute an. Wir brauchen mehr Epos, wir brauchen mehr Rock'n'Roll, wir brauchen mehr Sex.
Sex ist ganz wichtig. Ja, wie komme ich da jetzt wieder raus?
Egal. Dann lasse ich dich mit alleine. Das musst du alleine schaffen.
Apropos alles unter Kontrolle apropos behalten.
Sexy, was für sexy Spiele hast du gespielt? Oh Gott.
Ja, lassen wir das. Ich habe gar nicht so fürchterlich viel gespielt, aber das liegt unter anderem an diesem einen Spiel, das ich ganz besonders in mein Herz geschlossen habe, und zwar Control. Da hast du vorletzte Woche drüber gesprochen. Mhm. Und ich hatte ja Urlaub. Und ich war leider in Anführungszeichen angeschlagen. Ich habe direkt mit mir eine Erkältung eingefangen, so wie das so oft ist im Urlaub. Also wirklich direkt am ersten Urlaubstag schon so gemerkt, ah fuck, jetzt kommt's. Und dann lag ich halt auch wirklich brach. Ist aber okay, wenn man Control hat, weil Control habe ich dann wirklich so über 3 Tage hinweg, glaube ich, ziemlich intensiv gespielt. Ich möchte nicht sagen, dass ich nichts anderes gemacht habe. Aber es war so. Genau. Und ich muss sagen, ey, holy fucking shit. Wie gut ist fucking Control? Und ich sage sehr oft fuck, weil ich sehr begeistert bin. Ohne Mist, also du hast vorletzte Woche sehr viel gute Werbung für Control gemacht. Ich hatte auch generell total so diese Neugierde, aber ich war halt nicht gehypt, genauso wie du ja auch nicht. Aber ich muss sagen, das hat mich komplett, ja gut, halt auch nicht überrascht, weil du ja sehr viel Gutes gesagt hast, aber es hat mich wirklich sehr, sehr begeistert und sehr in Beschlag genommen. Eigentlich, ich will gar nicht so weit ausholen, weil du hast ja schon sehr viel Gutes dazu gesagt. Ich muss eine Sache sagen, die ich jetzt weniger im Spiel erkannt habe, die du gesagt hattest. Du hast ja gesagt, das hat so diese Metroidvania-Struktur. Mhm. Ich weiß, was du damit meinst, aber eigentlich, finde ich, ist das relativ im Hintergrund, weil du ja doch nicht so dieses klassische, keine Ahnung, ich habe jetzt den Superbeam und jetzt kann ich die Tür aufmachen und dann kriege ich diese Fähigkeiten, mit der Fähigkeit kann ich das machen, sondern es ist ja eher so, keine Ahnung, bekommst gewisse Keycards und damit öffnest du dir immer mehr von den Räumlichkeiten. Aber rein vom Storyablauf ist es ja schon relativ linear, sage ich mal. Du hast ja wirklich eigentlich so diesen roten Faden, der sich einmal durch das ganze Gebäude, durch das Oldest House zieht. Und nur wenn du dann so Nebensachen machst, dann wird dieses Metroidvania-Ding so ein bisschen, ja, wichtiger, sage ich mal.
Genau, darauf zielte das so ein bisschen ab, dass du bestimmte nicht Fähigkeiten, sondern bestimmte Ereignisse einfach durchspielst und so dadurch neue Möglichkeiten bekommst, Gebiete zu entdecken, die du sonst so nicht entdecken könntest. Mhm. Und darauf bezieht sich das auch so ein bisschen. Der Ablauf, da hast du auch im Großen und Ganzen recht, dass das relativ linear ist, aber dennoch hast du so ein gewisses Backtracking-Element da drin, dass du wieder zurück zum ersten Sektor gehen kannst und da nochmal Gebiete entdecken kannst, weil du eben neue Keycards hast oder, keine Ahnung, auch neue Fähigkeiten wie, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt stellenweise irgendwann richtige Superheldenfähigkeiten und mit dieser Art und von Spielmechanik kannst du dann auch nochmal, auch wenn es nicht ganze Gebiete sind, aber zumindest Ecken nochmal durchforsten. Aber ja, im Grunde hast du recht, das ist schon im Großen und Ganzen linear, aber so wie die Map aufgebaut ist und so wie du stellenweise an Sachen herangehen kannst, hat das auf jeden Fall einen Metroidvania-Einschlag.
Genau, also es gibt halt mega viel zu entdecken. Also gerade, wenn man dann ja quasi durch ist, dann hast du ja auch alle Fähigkeiten freigeschaltet und dann merkst du halt schon, dass du, wenn du halt genau hinguckst, auch ganz viele kleine, weiß ich nicht, Räume noch findest, die irgendwie versteckt sind, die du dann aber erst dir erschließen kannst. Also da steckt schon total viel drin. Also ich verstehe den Vergleich. Ich glaube, ich bin nur da in dem Punkt so mit einer bisschen anderen Erwartungshaltung rangegangen. Aber macht das Spiel halt überhaupt nicht schlechter, sondern es funktioniert perfekt. Du hast schon gesagt, das Kämpfen hat bis zum Schluss super viel Spaß gemacht irgendwie. Das ist einfach so ein geiles Spektakel, das einen einfach die ganze Zeit unterhält und auch diese Telekinese-Fähigkeit, dass du irgendwelche Dinge aus der Gegend an dich heranreißt und dann auf die Gegner wirfst. Das wird einfach nicht alt, weil es einfach so gut umgesetzt ist. Du hast ja die Soundeffekte genannt, du hast aber auch diesen Wumms auch einfach visuell und keine Ahnung, macht einfach super viel Spaß. Und das, was mich aber wirklich am allermeisten bei diesem Spiel begeistert hat, ist einfach die Geschichte und die Spielwelt, weil das dermaßen absurd ist und dermaßen drüber ist, aber trotzdem so einem gewissen Regelwerk folgt und in sich total schlüssig ist und auch Sinn macht. Du hast ja diese, ich will jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, weil ich finde, das macht auch den Reiz aus, dass du einfach reingeworfen wirst.
Ja, auf jeden Fall.
Und du auch aber wirklich absichtlich nichts weißt. Also du bist wirklich nur, was zur Hölle passiert da? Warum ist die Jesse Faden da in diesem komischen Gebäude, das aussieht, als wäre es das FBI, aber es ist gar nicht das FBI. Ja. Und das muss man halt alles herausfinden. Das ist für sich einfach so ein spannendes Ding. Aber einfach nur, was ich sagen will, dass dieses Regelwerk, das dahinter existiert, dass du diese Ereignisse hast, die halt übernatürlichem Ausmaßes sind, dass du dann diese übernatürliche Kraft hast, die aber auch in gewisse Alltagsgegenstände hineinhüpft. Also dass einfach, weiß ich nicht, ein fucking Toaster plötzlich diese übernatürlichen Fähigkeiten entwickelt und irgendein System in sich hat, was. Also eine Sache spoil ich jetzt mal. Es gibt zum Beispiel einen Kühlschrank, der halt auch von dieser übernatürlichen Kraft besessen ist. Und bei dem ist es so, dass sobald er nicht mehr beobachtet wird, dass er halt Menschen wehtut oder irgendwas auslöst. Und dann gibt es wirklich so einen Raum, wo es so eine Schicht gibt, dass immer ein Mitarbeiter des Federal Bureau of Control diesen Kühlschrank beobachten muss. Also der darf wirklich die Augen auch nicht zumachen. Und das hat halt nachher noch Bewandtnis in einem Ereignis. Und das ist halt alles so schlüssig. Das macht alles Sinn. Und dann kommen natürlich noch diese ganzen Schriftstücke dazu, die dir dann noch ein bisschen Hintergrundwissen geben.
Sorry, das ist ein gutes Stichwort. Da hattest du ja gemeint, dass du da ein bisschen Sorgen hast, dass du da das Pacing ein bisschen verlierst und dich das immer rausholt. Wie hast du das empfunden? Hast du das dann irgendwann als nervig empfunden? Hast du das direkt gelesen, als du dir diese Dokumente, gefunden hast? Oder ist das so ein Ding gewesen, okay, du spielst das Kapitel zu Ende und dann lest du dir alles in Ruhe durch?
Nee, ich habe immer direkt gelesen, also bin ja auch durch dich dann so mit der Erwartungshaltung angegangen, okay, ich sollte schon viel lesen, damit ich auch alles verstehe. Hardcut, alles verstehen ist relativ in diesem Spiel, aber man hat halt schon ein bisschen besseren Durchblick, wenn man viel liest. Ja, ich muss sagen, so, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also ich hatte total Spaß, das zu lesen, die meiste Zeit, aber es gibt halt auch da so gewisse Filler-Texte, wo ich mir denke, ach, die hättest du auch weglassen können, alles wäre cool gewesen. So, ich muss nicht unbedingt so viel sammeln müssen. Aber es ist halt so ein Mittelding. Also ich fand schon, diese Texte haben mir total viel gegeben, die sind nicht zu lang, die haben das Pacing nicht kaputt gemacht. Aber gerade so zum Schluss habe ich dann schon gemerkt, dass ich so ein bisschen satt war, dass ich halt so viel gelesen habe, dass ich mir dachte, so, okay, jetzt muss ich nicht noch unbedingt wissen, wie die Schicht von dem einen Soldaten war, während er da unten im Keller saß oder sowas. Da gab es halt so viele Flavor-Texte, die ich einfach nicht gebraucht hätte. Aber an sich hat das sehr gut zusammengepasst alles. Und geil. Was ich da noch sagen muss, das war für mich so das besondere Leckerli. Ich mag Remedy-Spiele total gerne, mit Max Payne angefangen, Alan Wake habe ich auch gespielt, Quantum Break, eher so der negative Ausreißer, aber auch nicht wirklich schlecht, wenn man ehrlich ist. Und für mich hat's besonders gefreut, da gibt's ja noch diese Videobotschaften, die du später findest. Also einmal bekommst du von dem Director vom Federal of Control immer so Videobotschaften. Und ist dir aufgefallen, dass es einfach mal der Synchronsprecher von Max Payne ist?
Ja, das ist mir aufgefallen und ist dir aufgefallen, da gibt es ja auch eine sehr große Figur, der Dr. Caspar Darling. Ja. Der ist dir sicherlich auch aufgefallen, wer das eigentlich ist.
Genau, das ist der Synchronsprecher von Alan Wake.
Und wie fucking geil ist das?
Mega gut. Also ich hab
und er macht das auch so gut. Das ist so eine geile Figur in diesem Spiel. Man muss es sich halt in etwa so vorstellen, dass er der Abteilungsleiter der ganzen, für den ganzen Serious Shit ist, für den ganzen Shit ist, der auch classified ist und nicht großartig kommuniziert werden darf. Und über das komplette Spiel findet man keine Videobotschaften, sondern vielmehr so Erklärvideos für die Belegschaft, wo er verschiedene Ereignisse erklärt oder nochmal ganz kurz in sich selber hineinblicken lässt und bestimmte Items bewertet oder bestimmte Begebenheiten, die in diesem Oldest House oder in dem Federal Bureau of Control stattgefunden haben. Und das gibt dem Ganzen so einen geilen roten Faden, weil es zum einen auch sehr Remedy-esque ist, weil das alles in Echtzeit ist, beziehungsweise in echt gefilmt ist, also es sind Realvideos. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, wirkt das nicht so wie ein Fremdkörper, wie ein Quantum Break, sondern vielmehr alles so schön schlüssig in dem Videospiel, weil es stellenweise auch als Projektion gezeigt wird und du diese Projektion, sobald du sie gesehen hast, die nochmal im Menü anguckst, kannst. Sie sind nicht zu lang, sie sind atmosphärisch, sie sind geil gespielt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingselemente von Control gewesen.
Absolut, genau. Ich finde halt, das ist noch so ein zusätzliches Leckerli, wenn du merkst, wer das eigentlich ist. Aber ich finde auch diese Videobotschaften, die sind einfach super charmant. Und das hat halt Remedy einfach drauf, weil das auch so eine gesunde Mischung aus absurd witzig, aber auch irgendwie doch wieder glaubhaft ist. So, irgendwie haben sie es hingekriegt. Hier und da bricht es halt dann auch aus, aber halt absichtlich und auch irgendwie auf eine super amüsante, unterhaltsame Art und Weise. Aber fand ich auch fantastisch. Echt großartig.
Alter, die Threshold-Kids. Ja. Hast du da ein paar Videos gefunden?
ja, natürlich, ja.
Oh, das ist auch so gut. Und das ist auch geil. Das ist so eine Art Miniserie, die sie produziert haben für das Spiel, die auch im Spiel vorkommt. Das sind so kleine Handpuppen, die Serie wurde quasi konzipiert für Kinder, die in diesem Büro aufwachsen. Und das sind so kleine Infotainment-Videos, aber komplett auf unfassbar creepy und eklig gemacht. Ja. Und das sind stellenweise so skurrile und absurde Sachen dabei. Oh, das ist so gut. Es ist so fantastisch. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach, es ist wundervoll.
Ja, ich muss halt auch einfach sagen, auch dieser visuelle Aufbau von diesem Büro, das ist einfach, das ist schon High-Class-Shit. Also, das ist
Killer, ne?
Ja, also diese ganze Architektur und wie sie sich verändert und diese Räume und wie sie ausgeleuchtet sind und die arbeiten auch total viel mit so Symmetrien, das halt alles, es hat einfach einen so unglaublich geilen Look und das für ein Spiel, das jetzt bestimmt nicht günstig gewesen war in der Produktion, aber halt trotzdem nicht ganz auf dem AAA-Standard ist, das ist einfach unglaublich. Also du merkst, also keine Ahnung, ich habe glaube ich selten ein so wunderschön designtes Spiel erlebt. Also das ist wirklich fuck. Das hat mir richtig die Kinnlade ausgekugelt. Ey, scheiße, ich weiß nicht, womit ich das vergleichen kann. Man merkt es so technisch hier und da. Also ich habe es auf der PlayStation 4 Pro gespielt und du hast halt leider schon ganz schöne Slowdowns manchmal in Kämpfen, wenn viel los ist. Das ist ein bisschen schade, hat aber mich nicht persönlich davon abgehalten, Spaß zu haben. Also es war nie so, dass ich da dachte, oh Gott, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr spielen oder ich bin gestorben, weil ich gerade, weiß ich nicht, weil die Framerate eingebrochen ist. Das ist nie passiert, also ich hatte immer Spaß, aber es nervt ein bisschen. Und was man so ein bisschen merkt, ist so zum Beispiel an dem Movement von der Hauptcharakterin, von der Jessie Faden, dass du da einfach merkst, okay, da ist nicht genug Feinschliff reingelaufen. Das wirkt manchmal so ein bisschen auch, als würde sie so auf, weiß ich nicht, auf Butter laufen. So, sie rutscht eher so über den Boden, als dass sie wirklich läuft. So ein bisschen, oder sie, wenn du so Räume erkundest, dass sie plötzlich auf dem Stuhl steht und so, du merkst einfach, da ist es nicht so ganz sauber. Aber rein, was das Level-Design angeht, ey, wüsste ich wirklich aus dem Stand nichts, was da richtig mithalten kann. Das ist unglaublich.
Hast du das Spiel noch vor dem Update gespielt? Weil vor dem Update war das so, dass wenn du zum Beispiel die Karte aufgerufen hast, dass die Karte nicht angezeigt wurde, weil sie noch laden musste. Mhm. Und das war gerade bei so bestimmten Sektionen, wo das halt alles sehr verwinkelt ist, das war halt echt ein Problem. Und da musste ich stellenweise einfach mal so 2-3 Minuten warten, bis die Karte nochmal lädt, bis ich genau wusste, okay, wo bin ich eigentlich? Um dann nochmal genau herauszufinden, okay, wie geht's weiter? Das haben sie jetzt glücklicherweise mit dem Patch nochmal ausgebessert, aber diese Slowdowns, die du gerade erwähnt hast, gerade nach so großen Kämpfen oder wenn du kurz nochmal Start drücken möchtest und direkt nach dem Start weiterspielen möchtest, dass das da nochmal, dass das Spiel da ein bisschen ins Struggeln kommt. Ich habe auch auf der Pro gespielt und das merkst du leider hin und wieder auch, aber hat mir im Großen und Ganzen nicht das Spiel irgendwie verdorben oder so. Man hat es nur gemerkt, aber es hat sich dann schnell wieder in den Griff gekriegt. Und deshalb, ey, es ist absolut großartig. Und ohne zu viel zu verraten, auch für Fans, die halt Alan Wake mochten, spielt Control. Bitte.
Ja, also schon alleine, dass das, ich weiß den Namen leider nicht, aber dass der Max Payne-Sprecher drin war, das war für mich so das Größte.
Sam Lake.
Nee, der Synchronsprecher ja nicht. Also Sam Lake ist ja der Game Director.
Ach, der war der, der hat Max Payne sein Gesicht damals gegeben.
Genau, im ersten Spiel. War aber nicht seine Stimme. So, das war der Twist. Aber das war für mich schon so das erste riesengroße Easter Egg, was mich richtig gefreut hat. Diese Sprachnachrichten sind gar nicht so, die sind nicht aufwendig gefilmt und so. Ist leider ein bisschen underwhelming, was das angeht. Aber rein auf der Audioebene, weiß ich nicht, hat mich halt mega gefreut, weil ich halt auch die Stimme so super einzigartig finde und Max Payne halt damals auch geliebt habe. Ja, deshalb ist das schon so das erste Easter Egg, das sie ausgelegt haben. Aber wie du es schon angedeutet hast, es gibt vielleicht auch noch das eine oder andere mehr.
Ja, und was das nochmal angeht, da wird es zu Control noch echt viel geben. Also ich glaube, Ende des Jahres wird es einen neuen Modus geben, inklusive fucking Fotomodus. Und das ist so ein Ding, hört sich mega banal an, aber ich freue mich da richtig drauf, dass da nochmal ein Fotomodus dazukommt. Dazu kommen nochmal 2 Expansions nächstes Jahr. Eine, glaube ich, im ersten Quartal, die Story weiter vorantreiben soll und die andere nochmal später im Jahr. Und diese zweite Expansion, und da will ich auch nicht so viel verraten, aber die Leute, die sich dafür interessieren, die werden es natürlich schon wissen. Die wird auch nochmal ganz, ganz besonders für Fans, die gerne Remedy-Spiele gespielt haben. Punkt. Mhm. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ich freue mich mega, dass du da auch da deinen Spaß mit hattest, weil es, wenn man es sich auf dem Papier anschaut, ist halt ein bisschen, ist halt ein anderes Spiel. Es ist schon fast ein bisschen komisch, wenn man es mit anderen AAA-Titeln vergleicht. Es ist halt für mich auch in meinen Augen kein 100%iger AAA-Titel, sondern irgendwas dazwischen. Mhm. Und dass so ein komisches Spiel, das aus dem Raster fällt, hat echt designmäßig zumindest so viel richtig macht. Das freut mich mega und ich hoffe echt, dass sie da monetär noch ein bisschen zulegen und das Spiel halt die Audience, die Zuschauerschaft oder die Spielerschaft erreicht, die sie auch verdient.
Ja, also ich hoffe auch, dass da, also ein bisschen habe ich nämlich das Gefühl, dass es nicht untergegangen ist, aber halt nicht so groß gestrahlt hat, wie es hätte können. Ja. Und ich hoffe, dass da einfach noch ein bisschen mehr kommt, weil also für mich, einfach überschlagen, ist das, glaube ich, wirklich bis jetzt das Spiel des Jahres so. Ich glaube, ich hatte mit keinem Spiel auch schon lange nicht mehr so dieses, ich spiele das und ich möchte es nicht mehr an die Seite legen, weil es mich einfach so gecatcht hat. Ich möchte wissen, okay, was ist jetzt der Grund für was und wie geht die Geschichte zu Ende und was passiert da überhaupt genau und was hat es mit diesem Gebäude auf sich? So, es gibt so viele Mysterien, die dieses Spiel aufwirft, die dich so neugierig machen und einfach, ich hatte einfach keinen Bock, was anderes zu machen, als dieses Spiel zu spielen. Und ja, das ist halt was ganz Besonderes. Und ich finde, man kann es doch ein ganz klein wenig auch mit anderen Spielen vergleichen. Ich würde sagen, man könnte sich Control so vorstellen, als würde Hideo Kojima sein eigenes Inception machen. So fühlt sich das ein bisschen an, finde ich, weil du hast eine Spielwelt, die so eine Regel hat, also ein relativ deutliches Regelwerk, sagen wir mal, und es wird halt einfach so ein Spiel drum gesponnen, das halt keine Angst hat, halt absurd zu sein. Und ich finde, das hat halt Sam Lake, der Game Director, beziehungsweise diesmal ist er gar nicht der Game Director, aber zumindest der Lead Writer.
Er ist der Lead Writer, glaube ich, ja.
Genau, der hat das halt so gut hinbekommen und so schlüssig ineinandergreifend. Man darf, glaube ich, nicht, das ist aber wahrscheinlich relativ klar bei so einem Spiel, das so absurd und so drüber ist, erwarten, dass die Auflösung alles klärt. Also das wäre glaube ich, abwegig, das zu erwarten. Ich fand auch generell so, wir haben es jetzt ja beide durchgespielt, die letzten Missionen ein bisschen anstrengend. Da weiß ich nicht, da hatten sie so nicht so das Gespür dafür. Da wurde wieder viel so mit Gegnerwelle gemacht.
Und auch sehr lang zum Teil.
Genau, das fand ich ein bisschen schade. Aber abgesehen von diesen kleinen Minimacken, holy shit, fantastisch. Spielt alle Control. Ihr werdet glücklich sein.
Geil. Sehr, sehr gut. Dann soll es das zu Control gewesen sein. Lass uns weitermachen mit einem Spiel, das mir ebenfalls sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um Sayonara Wild Hearts. Ein Spiel, das, glaube ich, niemandem oder sehr, sehr wenigen ein Begriff ist. Ich weiß nicht, hast du davon mitbekommen, Sebastian?
Ich habe halt immer so ein besonderes Auge auf Annapurna-Spiele. Das ist ja so ein mittlerweile auch echt ein, ja, ich würde sagen, renommierter Indie-Publisher, der sowas veröffentlicht hat wie What Remains of Edith Finch. Und wenn die irgendwas ankündigen, dann habe ich da alle Augen drauf gerichtet. Und Sayonara Wild Hearts auf jeden Fall auch, vor allen Dingen, weil es halt auch so mit Musik spielt. Aber erzähl erst mal.
Genau, Sayonara Wild Hearts wird von Annapurna Interactive gepublished, das hast du gerade sehr, sehr gut erkannt, und wird von Simogo entwickelt. Die haben unter anderem dieses Device 6 gemacht für iPhone und für Smartphones generell, oder die haben auch Yearwalk gemacht, auch ein sehr abgefahrenes Spiel, damals auch für den fürs iPhone angekündigt, veröffentlicht, dann später für andere Smartphones und dann für PC. Und jetzt haben sie nach 3 oder 4 Jahren, glaube ich, Sayonara Wild Hearts entwickelt. Und Sayonara Wild Hearts ist ein sehr komisches Spiel, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht. Es hat die Tagline, es ist ein spielbares Pop-Album. Und ohne Scheiß, es gibt selten Taglines, die so gut zu Videospielen gepasst haben, wie diese Tagline zu Sayonara Wild Hearts. Im Grunde, wenn man es auf das Einfachste runterbricht, ist es ein Rhythmusspiel. Es ist ein Musikspiel, du hast verschiedene Level, ich glaube nahezu Pi mal Daumen 20 an der Zahl. Und hast verschiedene Themes. Also du fängst an mit du spielst eine Lady und diese Lady geht auf eine Mission. Und diese Mission hat verschiedene Themen, hat verschiedene Ereignisse, verschiedene Emotionen, die durchlebt werden, auch eigene Hindernisse, eigene Probleme, die versucht werden, gelöst zu werden. Und das ohne nahezu ein Wort zu verlieren. Also es gibt zwischen den Kapiteln stellenweise so eine Queen Latifah spricht das übrigens. Sie ist die Erzählerin. Da gibt es hier und da mal so kurze Einschübe, um das alles in den Kontext zu setzen. Aber im Großen und Ganzen wird nur Musik abgespielt und die Story über Musik erzählt. Und das Schöne an Sayonara Wild Hearts ist zum einen, dass die Musik der absolute Killer ist. Sie ist so, so gut, vor allem wenn man halt ein bisschen auf Pop sogar steht und den Hang dazu hat. Ich bin jetzt nicht der größte Pop-Hörer, habe aber schon einen Sweet Spot dafür. Also wenn es gut gemacht ist und wenn die Texte schön sind und der Beat schön ist, dann höre ich mir das auch tatsächlich ganz gerne an. Und das haben sie so unfassbar gut getroffen. Diese Musik ist absolut fantastisch. Und dazu kommt noch, dass das wie bei Rhythmusspielen üblich ist, dass du verschiedene Eingaben hast, dass du verschiedene Methoden hast. Bei Rockband hast du halt einfach die Gitarre und ein paar Knöpfe und einfach nur die Abfolge, die du wiedergeben musst. Bei anderen Rhythmusspielen drückst du halt auch einfach nur Knöpfe und das war's. Und bei Sayonara Wild Hearts ist das so, dass du stellenweise komplett neue Spielmechaniken bekommst, dass du plötzlich auf dem Motorrad bist und mittels Motorrad versuchen musst, dieses Level mit verschiedenen Rhythmuseinlagen zu besiegen oder zu meistern. Dann gibt es ein anderes Level mit einer komplett anderen neuen Mechanik. Da bist du plötzlich auf einem Auto, dann bist du plötzlich auf einem fliegenden Hoverboard, dann bist du plötzlich ganz normal fliegend und plötzlich bist du in einer komplett anderen Realität. Du bist plötzlich im digitalen Space. Du hast immer und immer und immer wieder neue Elemente. Es gibt immer wieder Einschübe, die dieses Spiel frisch halten. Und man muss dazu sagen, dass das vielleicht nicht immer zu 100% super abgefahren ist. Es gibt ein paar Elemente, die halt zwar nett sind und schön sind und frisch sind, aber im Grunde ist es relativ einfach. Du drückst halt dann immer noch nach links, rechts, X oder Dreieck oder was auch immer, aber im Grunde hält es sich im Rahmen. Aber dann gibt es noch so ein paar Ausreißer, die das alles in so eine komplett andere Welt shiften, mit einem komplett anderen Ton, mit komplett andere Charaktere und das nochmal, ja, zu so einer surrealen Erfahrung einfach machen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr hochgestochen, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber ich muss sagen, dass dieses Spiel, es ist nicht teuer, kostet gerade 12 Euro für Nintendo Switch und für Apple Arcade ist es umsonst, auch wenn ich sagen muss, dass man das unbedingt auf dem Fernseher mal gespielt haben sollte mit passender Soundkulisse. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht AAA oder so, aber sie hat einen sehr, sehr schönen pastellartigen Look mit sehr schön designten Charakteren, Welten und Effekten. Und das einfach mal auf dem Fernseher sich zu geben und das dann einfach alles auf sich berieseln zu lassen, sich einfach geben und ohne großartig was zu lesen oder nachzugucken, sondern einfach nur die 12 Euro mal ausgeben, das Spiel anmachen und einfach mal schauen, was kommt. Ey, so habe ich es gemacht und ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Spiel begeistert hat. Es hat mich gerührt, es hat mich zum Lachen gebracht. Es ist wirklich einfach nur eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung. Also ich kann gar nicht oft genug sagen, was für ein wundervolles Spiel das ist. Und jeder und wirklich jeder, der auch nur einen ansatzweise einen Hang für Musikspiele hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich liebe es. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr. Auch wenn es halt nach ein, zwei Stunden schon vorbei ist, wenn man halt wirklich durchhetzt.
Ja, cool. Ich gucke mir gerade nebenbei so ein bisschen Gameplay an, weil ich wirklich nur die Trailer bis jetzt kannte und das noch nicht so richtig greifen konnte. Aber es sieht fantastisch aus. Also es ist halt so richtig. Ich habe in letzter Zeit auch einfach gemerkt, so wenn du mir ein gutes Rhythmusspiel gibst, bin ich einfach sowas von drin, weil ich finde, du kriegst halt nirgendwo diesen Flow-Charakter besser hin, als wenn alles, was du machst, so von Musik unterlegt wird und von Musik abhängig ist. Ja. Also sei es Tetris-Effekt, keine Ahnung, sowas wie Thumper oder sowas, das kriegt mich halt einfach, das saugt mich so richtig rein und das sieht so aus, als wäre das bei Sayonara Wild Hearts genau der gleiche Fall. Ich habe wahnsinnig Bock. Ich habe gerade auch schon gesagt, wir haben ganz kurz nur drüber geredet, welche Spiele wir gespielt haben in der Vorbesprechung. Und ich meinte gleich, als du nur ganz leicht diese Lobeshymne angesetzt hattest zu Sayonara Wild Hearts, okay, safe, das werde ich im Flieger spielen, wenn ich nach L.A. fliege nächste Woche.
Geil. Und das ist für mich so der beste Pitch, der mir eingefallen ist. Wenn du dir Raz vorstellst, dann hast du halt primär so Techno im Kopf. Das ist für mich das Raz des Pops.
Stimmt, das kann ich
hören. Und also vor allem das wird auf jeden Fall so gegen Ende des Spiels wiedergegeben, dann wirst du halt auch am ehesten verstehen, wo dieser Elevator-Pitch hinführt. Aber deswegen, ich will auch nicht zu viel verraten. Es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung. Ich bin jemand, der für sowas sehr anfällig ist, der einen sehr großen Sweet Spot dafür hat. Ich mag es, wenn Musik gut aufbereitet ist und spielerisch das nicht nur Standard ist und ein bisschen lame ist, sondern sich dabei was gedacht wird, dass die Story in das Gameplay eingeflochten wird. Und oh Mann, es ist echt schön. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Leute super lame finden werden und sagen werden, okay, ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du jetzt darin siehst, aber es hat mich, keine Ahnung, es fällt mir auch ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube, was mich so begeistert hat, ist, dass es hat mich einfach berührt. Es ist mir im Gedächtnis geblieben und die Story ist halt, wie gesagt, auf dem Papier oder oberflächlich eher so Standard, aber wenn man so ein bisschen versucht rein zu interpretieren und zu schauen, okay, was geht da eigentlich ab und was versuchen sie dem Spieler zu sagen, da gibt es echt ein bisschen Spielraum für Interpretation oder für eigene Darstellung. Und allein deswegen, ich bin so dankbar für dieses Spiel. Es ist so geil, dass ich jetzt mit Tetris-Effekt einfach ein zweites Spiel habe, das ich immer und immer wieder anmachen kann und schauen kann, okay, kann ich bei jedem Level den Gold-Rank schaffen? Das gibt es natürlich auch. Du hast Bronze, Silber und Gold, dass du dir halt verdienen kannst. Du hast Punkte, die du dir holen kannst. Und dann ist es halt natürlich auch eine Art Highscore-Spiel, weil es Rhythmusspiel und das gehört halt ein bisschen dazu. Aber das ist für mich auch einfach so ein Chill-Out-Ding. Einfach mal abends nach Hause kommen, okay, was spiele ich? Tetris-Effekt, okay, nee, das ist mir zu anstrengend gerade, spiele ich Sayonara Wild Hearts. Und allein deswegen, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ich hab schon genug gelobt, aber ich glaube, es ist angekommen, dass es ein ganz besonderes Spiel für mich geworden ist.
Sehr schön. Ja, ich würde auch einfach den Tipp geben, wahrscheinlich einfach mal ein Video anmachen, schauen, ob man da mit dem Stil und mit dem Gameplay, das da so ein bisschen gezeigt wird, sich anfreunden kann. Ich finde es fantastisch. Ich bin jetzt schon ein klein wenig verliebt. Ich habe richtig Bock drauf.
Geil. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder übertrieben und dir jetzt zu hohe Erwartungen in den Kopf gesetzt.
Nicht so wie bei Control, das einfach das Spiel des Jahres für mich ist. Nee, ja, mal gucken.
Aber ich glaube, du bist auch jemand, dem das definitiv gefallen wird. Vielleicht jetzt nicht so überschwänglich bei mir, ich bin da eh so ein bisschen spezieller. Ja. Aber ich glaube, es wird dir gefallen und ich freue mich sehr, wenn wir das nächste Mal uns zusammensetzen und du über Sayonara Wild Heart sprichst.
Oh ja, ja, das machen wir mal. Das finde ich gut. Nee, aber ich glaube schon. Also ich habe ja auch gesagt, so Rhythmusspiele, das kann mich, wenn es gut gemacht ist, kriegt mich das ganz schnell. Wenn es dann noch irgendwie charmant verpackt ist, was ja da auch noch der Fall sein soll. Ich glaube, das ist was für mich. Sehr schön.
Geil.
Von was Wunderschönem zu was weniger Schönem, aber vielleicht trotzdem Gutem? Fragezeichen. Ich habe für Game 2 mir Blasphemous angeguckt. Ich will gar nicht zu ausführlich drüber reden. Blasphemous ist so ein Pixel-Art-Spiel. Das ist vor allen Dingen durch seinen Stil im ersten Moment aufgefallen. War auch ein Kickstarter-Spiel. Das halt so super detaillierte Kulissen und Charaktere und richtig feine Animationen hat. Sieht nach Dark Souls aus, hat ein bisschen Metroidvania-Elemente auch noch mit drin. Und ich muss sagen, das war so ein Spiel, als ich das auf den Tisch bekommen habe, also ich war ja im Urlaub in der Woche, dann bin ich wiedergekommen und dann musste ich das relativ schnell für Game 2 aufbereiten. Und da war ich im ersten Moment so, oh, habe ich da wirklich Lust drauf? Ich weiß nicht. Weil diese Dark Souls Pixel Art Spiele, sowas wie zum Beispiel auch, wie hieß es? Death's Gambit zum Beispiel. Ich bin denen so ein bisschen überdrüssig geworden in letzter Zeit. Also ich weiß genau, als Blasphemous angekündigt wurde oder die Kickstarter-Kampagne gestartet wurde, so war ich im ersten Moment so, oh, das sieht aber toll aus, oder? Da habe ich Bock drauf. Aber so mit der Zeit habe ich da so ein bisschen meinen Gefallen dran verloren, weil ich auch relativ viel gespielt habe, auch sowas wie Salt and Sanctuary. Aber ich muss sagen, mich hat's letztendlich dann doch sehr persönlich gestimmt. Es ist eigentlich mehr ein Metroidvania als ein Dark Souls-Spiel. Also so die Kämpfe und sowas, das ist schon Dark Souls nachempfunden. Auch so die Ästhetik, finde ich. Und diese dass es halt alles so gritty und dunkel und böse ist. Es ist auch saublutig und saubrutal. Aber hauptsächlich ist es eigentlich ein Metroidvania. Du erschließt dir mit deinen Fähigkeiten, beziehungsweise hier sind so Relikte, neue Areale. Und da bekommst du dann, weiß ich, eine neue Ausrüstung und kommst dann halt immer weiter und musst bestimmte Weltbosse besiegen, die dann natürlich auch groß und gefährlich sind. Aber ich muss sagen, das hat nachher echt ganz gut funktioniert. Also beim Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich fand die Präsentation war mir ein bisschen zu drüber, weil es halt wirklich alles böse ist und alles ist blutig und alles ist ganz, ganz schlimm. Aber so mit der Zeit, ich habe die Geschichte so ein bisschen für mich ausgeblendet, mochte aber natürlich trotzdem die Ästhetik. Und dann kommt dieses typische Metroidvania-Ding, okay, ey, ich war jetzt hier und war jetzt da und ich weiß, dass da komme ich erst hin, wenn ich, keine Ahnung, mega weit springen kann. Und da komme ich erst hin, wenn ich das und das habe. Und das hat halt nachher dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und die Kämpfe sind auch nicht zu anstrengend. Ich fand, die Bosse sind alle spektakulär, aber auch nicht zu hart. Du hast aber trotzdem so stellenweise dieses Dark Souls-Gefühl, dass du merkst, okay, der Boss ist jetzt super komplex und ich muss erstmal überhaupt raffen, was da abgeht, um eine Chance zu haben. Ich muss die Angriffsmuster kennen und wenn du da so ein bisschen reinkommst und ein paar Versuche hattest, dann wirst du immer besser und irgendwann besiegst du ihn und das putscht dich natürlich auf. Also es kommen da schon schöne Elemente rein, die das für mich echt ganz unterhaltsam gemacht haben. Ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt, es gibt halt auch sehr viele Metroidvania-Spiele, wenn man ehrlich ist. Und da gibt es dann halt auch so Konkurrenz wie Hollow Knight. Und das macht es halt so schwierig. Wenn du da mit dem Vergleich kommst, dann bist du halt relativ schnell bei, ja, sollte ich das wirklich spielen, wenn ich Hollow Knight habe?
Ja, aber das ist halt auch der Punkt, den ich leider habe. Also unabhängig davon, dass du das, was du gerade erzählt hast, dass ich sowieso schon sehr, sehr satt bin, was Metroidvanias angeht. Aber keine Ahnung warum. Und ich will auch jetzt nicht wieder übertreiben, aber Hollow Knight ist einfach so ein Spiel, das für mich Metroidvanias neu definiert hat, in Anführungsstrichen, nicht in Sachen Gameplay, ist es relativ Standard, aber wie sich das Gameplay anfühlt und wie die Welt einem näher gebracht werden, wie die Charaktere stellenweise vorgestellt werden und sich über das komplette Spiel irgendwie so ziehen, das hat für mich so einen krassen Eindruck hinterlassen und seitdem fällt es mir echt schwer, Metroidvanias zu spielen oder zu genießen, die halt nicht diesen selben Qualitätsstandard haben. Ich bin davon überzeugt, dass Blasphemous, glaube ich, cool ist und sich auch geil spielen lässt und alles. Aber es kommt meiner Meinung nach irgendwie nicht an so ein Hollow Knight ran und das macht es für mich schon automatisch schwer, mich überhaupt darauf irgendwie einzulassen.
Ja, ist halt dann die Frage, okay, wann wirst du jemals wieder ein Metroidvania spielen?
Ja, das ist halt das ist eine legitime Frage, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das nächste wird Silksong sein.
Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, da ist Blasphemous auch nicht so das richtige Spiel für, um dich jetzt, sag ich mal, im Vorhinein so zu reizen, dass du sagst, okay, das probiere ich jetzt. Ich habe halt nur gemerkt, als ich dann erstmal drin war, so ein bisschen in die Welt reingekommen bin, also ich fand den Einstieg relativ hart auch, das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen, aber dann erstmal, als ich alles ein bisschen verstanden habe, das ist auch relativ offen arrangiert, also du kannst beim Anfang, musst du drei Bosse besiegen und wie du sie, in welcher Reihenfolge du sie machst, das ist, liegt dir selber oder obliegt dir selber. Genau, da kann man sich so ein bisschen verrennen, aber an sich, gerade so spielerisch, ist es halt echt smooth. Also die Kämpfe mag ich total gerne, du entwickelst nachher noch so verschiedene Fähigkeiten, du kannst richtige Kombos auch abfeuern. Keine Ahnung, es fühlt sich halt einfach, es spielt sich sehr, sehr gut. Das ist so sein, der Vorteil, würde ich sagen, von Blasphemous, dass es halt einfach so wunderbar flüssig sich spielt und die Kämpfe halt echt cool sind. So, das ist so der Punkt. Aber es macht halt einfach nichts Besonderes. Also abgesehen von der Präsentation ist da eigentlich nichts, weshalb du krass aufmerksam auf das Spiel werden müsstest. Aber es ist halt trotzdem gut. Wenn man sich darauf einlässt, habe ich eine gute Zeit jetzt bis jetzt gehabt. Ich bin noch nicht durch. Ich werde jetzt noch mal das Ganze zu Ende spielen, glaube ich, weil ich einfach schon so investiert bin. Ist jetzt nicht so der Top-Titel des Monats. Aber nö, war echt ganz gut. Also ich muss sagen, ich habe mich da ganz, ganz versöhnlich. Ich habe mich damit angefreundet.
Geil. Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Hollow Knight.
Ja, danke für diese journalistische Einschätzung, Elias. Aber erzähl doch mal was über den anderen großen Titel, der jetzt gerade erschienen ist, denn darüber möchte ich mehr wissen.
Genau, The Legend of Zelda Link's Awakening ist jetzt, stand jetzt vor 2 Tagen rausgekommen, am Freitag, den 20.09. Und ich habe auch nicht so viel gespielt, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, 3 Dungeon jetzt hinter mich gebracht. Und im Grunde kann ich einfach nur das wiederholen, was ich schon vor ein paar Wochen erzählt habe, als ich die Möglichkeit hatte, die Vorschau zu spielen. Es ist wunderschön. Du hast immer noch dieselbe Mechanik, wie du sie damals auch hattest. Also das Spiel wurde an sich nicht großartig verändert und deswegen frage ich mich so langsam, okay, ist das ein Spiel für Leute, die das Remake oder das Ursprungsspiel noch sehr stark in Erinnerung haben? Weil da bin ich schon fast der Meinung, eher nicht, es sei denn, man möchte das Spiel einfach nochmal in neu interpretierter Form oder in besser gesagt neu interpretierter Optik wiedererleben. Mhm. Ansonsten gibt es dir gar nicht so viel. Du hast natürlich diese Chamber Dungeons, die aber auch super lame sind, stellt sich heraus. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen gespielt, aber im Grunde ist das halt wirklich, also nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Mario Maker. Du hast einfach nur verschiedene Dungeon-Räume, die du sowieso schon in Link's Awakening durchlebst oder durchrennst. Und die kannst du dir verdienen, indem du Dungeons meisterst oder indem du verschiedene Dungeon-Räume als kleine Karten auf der Spielwelt irgendwie findest. Und die kannst du dann im Grunde neu arrangieren. Die kannst du aber nicht so arrangieren, wie du es möchtest, sondern du hast vielmehr so eine Art Vorgabe, die dir verschiedene Missionen geben. Das kannst du dir vorstellen, du hast verschiedene Missionen, jede Mission hat eine bestimmte Vorgabe und diese Vorgabe musst du Folge leisten. Ansonsten kannst du diesen Chamber Dungeon irgendwie nicht vollenden und vor allem kannst du ihn auch nicht teilen oder so. Das kannst du auch nicht, wenn du die Mission erfolgreich gemeistert hast. Und das macht es für mich sehr, sehr witzlos, weil du stellenweise einfach nur das wieder spielst, was du sowieso schon gespielt hast, nur in anderer Reihenfolge. Also selbst das gibt dem Remake nicht keinen großartigen Mehrwert. Und deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob man das jedem bedingungslos empfehlen kann. Das Gute ist, dass ich Link's Awakening einmal gespielt habe und das war im Jahr 1998. Und das bedeutet, dass ich so gut wie nichts mehr von dem Spiel weiß und ich da komplett neu und frisch reingehen kann. Und das macht mir halt echt Spaß gerade. Man merkt das, dass es hier und da halt wirklich ein Spiel aus dem Jahr 1993 ist, vor allem wie bestimmte Missionen designt sind, wie bestimmte Dungeons designt sind. Aber dadurch, dass du so viele Komfortfunktionen mittlerweile hast, dass du die Karte hast, die halt sehr schön gezeichnet ist, du hast verschiedene Erinnerungsfunktionen, damit du nochmal checken kannst, okay, wer hat dir was zuletzt gesagt, wo musst du potenziell nochmal hin? Du hast auch eine Optik, die sehr ansprechend ist, eine schöne Musik, aber auch hier muss ich sagen, dass du stellenweise sehr weirde Ruckler einfach hast. Es ist nicht zu 100% technisch perfekt. Und du hast schon so viele Ruckler, dass ich persönlich schon sagen muss, dass es mich hier und da echt ein bisschen nervt. Und die ja auch nicht so selten vorkommen, sondern immer mal wieder, lass es alle 5 Minuten mal sein, dass du hier und da so einen Ruckler für 3-4 Sekunden hast. Und das hört sich jetzt natürlich sehr, ja, sehr picky an, aber ich muss sagen, dass es mich echt schon ein bisschen hier und da genervt hat. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, ich will das nicht mehr spielen, weil das mich einfach abfuckt. Es fällt mir auf jeden Fall auf und es fällt mir negativ auf. Aber im Großen und Ganzen habe ich echt eine gute Zeit mit dem Spiel. Und vor allem, es ist einfach ein so komisches Zelda. Es ist so weird und anders. Und das ist so angenehm. Vor allem, wenn man sich dann nochmal Interviews und so durchliest. Und da kann ich halt immer und immer wieder nur die Iwata Asks empfehlen, die so eine großartige Quelle sind für alle Geschichten rund um das Thema Nintendo und bestimmte Titel. Mhm. Und da habe ich auch nochmal aus Neugierde mal eins durchgelesen, wo es um Zelda-Handheld-Titel ging. Mhm. Und da wurde über Link's Awakening gesprochen und dass sich die Entwickler, vor allem Koizumi, der damals für Link's Awakening, glaube ich, auch reingeholt wurde, dass er sich an Twin Peaks damals inspiriert hat und so die Welt auch geschrieben hat, bestimmte Charaktere. Und das merkst du auch, vor allem, wenn das halt Richtung Ende geht, dass das alles sehr melancholisch auf einmal wird und die Stimmung sehr arg überkippt. Mhm. Und hier und da habe ich schon auf Twitter gelesen, dass vielleicht sogar die ein oder andere Träne verdrückt wurde. Und darauf freue ich mich echt, weil ich das nur noch so in Ansatz weiß und in Erinnerung behalten habe. Und das nochmal in richtig schön zu sehen, oh, da freue ich mich richtig drauf. Es ist ein gutes Spiel, hat hier und da seine Makel. Und wenn man das Ursprungsspiel schon sehr, sehr gut kennt, weiß ich nicht, ob man das bedingungslos empfehlen kann. Ich habe es nur noch so halb im Gedächtnis und deswegen habe ich persönlich gerade eine richtig gute Zeit. Ob man dafür jetzt 60 Euro ausgibt, ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Kommt mir ein bisschen teuer vor, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, okay, ich hätte es nicht gemacht, weil ich will dieses Spiel spielen, ich mag die Reihe super gerne, hab's nicht mehr so arg im Gedächtnis, allein dafür mache ich das sehr gerne und hab dann 10 Stunden meinen Spaß mit einem überdurchschnittlich guten Titel.
Ja, ich bin auch irgendwie immer noch ein bisschen zwiegespalten. Wir haben ja auch gesagt, also das letzte Mal, als du über die Preview gesprochen hattest, so, ne, der Preis, der macht es einem so ein bisschen madig. Mhm. Ich kann mich noch relativ gut an Link's Awakening erinnern, aber einfach nur, weil ich es halt als Kind rauf und runter gespielt habe. Ich habe das einmal in der Gameboy-Version gespielt und dann gab es irgendwann mal so eine kolorierte für den Gameboy Color. Die habe ich auch nochmal gespielt. Genau. Deshalb, ich glaube, ich kann mich an relativ viel erinnern, aber es wäre natürlich auch ein richtig cooler Flashback. Also eigentlich habe ich da Lust drauf, so, weißt du, so in den Kindheitserinnerungen schwelgen und das in schöner Grafik ist eigentlich cool. Aber ich habe mir so ein bisschen was angeguckt und auch einfach gemerkt, okay, so viel gab es mir dann im ersten Moment doch nicht, als ich es gesehen habe. Und deshalb bin ich so ein bisschen noch hin und her gerissen, ob ich mir das wirklich hole, zudem es noch andere Nintendo-Spiele gibt, keine Ahnung, sowas wie Mario Maker. Die ich halt auch noch nicht angefasst habe und ob ich da nicht lieber das Geld dafür investiere, um was komplett Neues zu erleben. Ja, konnte mir bis jetzt, glaube ich, auch noch keiner so richtig eine klare Antwort geben. Trant hat das bei uns getestet und der mochte das auch ganz gerne, aber war jetzt auch nicht restlos begeistert. Ja. Das mit diesem Dungeon Maker Ding, ich habe das Gefühl, das ist eher so eine Trockenübung, dass sie einfach schon mal so ein bisschen für den Zelda Maker vorbereiten. Ja. Das ist, glaube ich, das ist einfach noch nicht die volle Version von dem,
was sie da gemacht haben. Das sagen einige und ich hoffe, ihr habt recht damit, weil das wäre einfach eine richtig schöne Sache. Aber so wie sie es implementiert haben, ey, ohne Scheiß, ich bin sogar versucht zu sagen, lasst das komplett. Also ohne Scheiß, wenn ihr das Spiel habt und ihr findet diesen Dude, ey, spielt lieber das richtige Spiel und lasst den erstmal außen vor, weil ihr verpasst absolut gar nichts, bis auf ein paar Herzteile und die kann man sich nach ein paar Missionen am Ende des Spiels, kann man sich die dann auch noch holen. Aber das ist auf jeden Fall kein Argument, wo man sagen sollte, okay, das ist das, warum man das Remake nochmal spielen sollte.
Ja, deshalb, also, keine Ahnung, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig Feuer und Flamme für. Obwohl es halt, da müssen wir ja nichts, das Original war halt ja schon fantastisch. So, ja. Also es ist ein gutes Spiel, das sich, glaube ich, auch ganz gut gehalten hat. Aber, ja.
Alrighty then, dann machen wir nochmal ganz kurz Pause, holen Luft, trinken noch einen Tee und sind dann gleich wieder zurück mit dem harten Alltag der Videospielindustrie. Wir werden die News segmentieren, besprechen und diskutieren. Da müsst ihr dranbleiben. Das wird richtig krass. Sex, Rock'n'Roll und ganz viel Action hier bei ABXO B-Side.
Alright. Alright, dann würde ich mal mit der ersten Newsmeldung anfangen, die so in den letzten zwei Wochen über uns reingeprasselt sind. Und zwar so ein bisschen anknüpfend an die Chucklefish-Geschichte, die wir das letzte Mal besprochen hatten, ist wieder ein Indie-Publisher so ein bisschen ins Fadenkreuz geraten, beziehungsweise vor allen Dingen eine Person dieses Indie-Publishers. Und zwar geht es um Nicholas, glaube ich, dass man den so ausspricht, den Publisher. Kennt man unter anderem dadurch, dass sie Cave Story in den Westen gebracht haben. Das ist so ein
The Binding of Isaac, ja.
Metroidvania, genau, dann Binding of Isaac. Ist, glaube ich, aber hauptsächlich wegen Ports. Also, ist egal. Sie haben auf jeden Fall ein paar Indie-Spiele verbreitet. Sie haben Ports. Genau, danke für das deutsche Wort. Sie haben Ports gemacht und genau, dadurch kennt man sie vielleicht ein bisschen. Und der Gründer von Nicholas, beziehungsweise auch der Geschäftsführer, Tyrone Rodriguez, der ist jetzt Gegenstand einer Kotaku-Reportage geworden. Und da ist es nämlich so, dass dieser Entwickler so ein bisschen, oder dieser Mensch so ein bisschen dass er ein bisschen Gegenstand von Kritik geworden ist, weil er Indie-Entwickler, ja, sagen wir mal, ein bisschen ausgenutzt hat, aber vor allen Dingen halt sowas wie Ghosting. Also es bedeutet, die Entwickler von Enter the Gungeon zum Beispiel, die haben sich mit dem getroffen. Dann hieß es, dass Nicholas den PlayStation 4-Port übernimmt. Dann wurden schon die ersten NDAs unterzeichnet, also einfach nur, dass nicht über diesen Deal gesprochen wurde, etc. Oder nicht über den Deal gesprochen wird, etc. Und dass nach diesem Treffen aber die Entwickler von Enter the Gungeon gar keinen Kontakt mehr zu Nicholas herstellen konnten, weil die sich einfach nicht gemeldet haben. Und das ist halt in dem Sinne schon ein bisschen doof. Gibt noch einen zweiten Fall, wo es um den Switch-Port von Fury ging. Darüber haben wir, glaube ich, mal in ABXO in unserer Videofolge auch nochmal gesprochen. Da war es so, dass die ganz schnell einen Port eigentlich von ihrem Spiel machen wollten, um auf der Switch noch so den Anfangsbass abzubekommen, weil halt einfach in dem E-Shop noch nicht so viel los war. Und auch da war es so, dass Nicholas dann nach ersten Vereinbarungen, die mündlich getroffen wurden, relativ schnell dann den Kontakt abgebrochen hat und die Entwickler dann darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert, weil sie halt diesen Anfangsbass mitnehmen wollten. Wurden da hingehalten, haben sich nicht gemeldet, letztendlich haben sie es irgendwie anderweitig in die Hand genommen. Sowas gibt es oft. Dann wurde aber auch sowas erzählt, dass Patches zurückgehalten wurden von Spielen, dass zum Beispiel Wonderboy The Dragon's Trap gab es einen Patch, der an Nicholas weitergeleitet wurde. Die müssen das dann freigeben, weil das stellenweise auch mit Geld verbunden ist, weil man diesen Patch, wenn man diesen Patch dann auf die Stores lädt. Und da war es dann auch so, dass Nicholas stellenweise, beziehungsweise dieser Tyrone Rodriguez gesagt hat, ja, nö, machen wir nicht. Bei Wonderboy war es so, dass er meinte, sie haben nie den Patch erhalten. Bei einem anderen Spiel war es so, dass sie einfach gesagt haben, es hat sich zu wenig verkauft, den Patch veröffentlichen wir gar nicht erst. Und das ist halt in dem Sinne ein bisschen kritisch, wenn das einfach nicht gut kommuniziert wurde mit den Entwicklern. Und dann gibt es noch so ein bisschen interner, dass er stellenweise rassistische Jokes macht, dass er Leute zwingt, die bei ihm angestellt sind, dass sie Alkohol trinken müssen. Stellenweise auch bei Verhandlungen mit Entwicklern, dass ja unglaublich viel Alkohol ausgeschenkt wurde und dass er halt immer erwartet hat, dass die das mittrinken, bevor sich dann letztendlich über irgendwelche Deals unterhalten wurde. Was natürlich auch nicht so die feine Art ist. Und da wurde jetzt einfach in diesem Report von Kotaku relativ viel aufgedeckt, was nicht so schön ist. Ich finde es jetzt nicht so ganz so brisant wie jetzt zum Beispiel bei Chucklefish, wo dann ja auch wirklich die Leute, die Entwickler noch richtig ausgenutzt wurden, was so die geldlichen Elemente von so einem Deal angeht. Das ist jetzt hier wohl nicht so der Fall, aber zumindest ist dieser Tyrone Rodriguez wohl, ja, ein bisschen.
Auf gut Deutsch, ein Arschloch.
So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und es ist halt wieder so ein Indie-Entwickler, wo man es vielleicht im ersten Moment nicht erwartet, weil Indie steht immer so ein bisschen für Good Guy, fürs Good Guy-Dasein. Ja, finde ich auf jeden Fall ein interessanter Report, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber das soll es dazu auch gewesen sein, glaube ich. Es sei denn, du hast noch irgendwas Interessantes dazu.
Nee. Ist halt nur ein bisschen, ist halt schade irgendwie, weil du hast es gerade schon gesagt, man verbindet mit diesen Namen eigentlich nur coole, hochwertige Sachen, Binding of Isaac, du hast auch, wie heißt das andere Spiel nochmal? Ja, Cave Stories, hast du ja gerade schon gesagt. Und da hat Edmund Macmillan, der Erfinder von The Binding of Isaac und Super Meat Boy und so weiter, hat er auch schon angekündigt, dass er die Zusammenarbeit mit denen erst einmal auf Eis legt. Aber gut, ich will da auch gar nicht so viel rein interpretieren. Man hat diesen Bericht und man kann sich das nochmal durchlesen. Du hast ja das Skript schon mal zusammengefasst. Aber ja, das zeigt einfach nur nochmal, dass überall schwarze Schafe lauern. Und ich frag mich, wie es ist, wenn man so aufsteht, man seine News checkt, seine Nachrichten checkt und plötzlich die Headline, die Kotaku-Headline mit seinem Namen liest. Ja. Glaub, die gab es ja jetzt schon das ein oder andere Mal die letzten Monate. Boah, ich stelle mir das echt ganz, ganz grauenhaft vor.
Ja, er hat sich auch der Tyrone Rodriguez über Twitter gemeldet, ein kleines Statement abgegeben, aber eigentlich hat er sich nur entschuldigt, wenn er Leuten unfreundlich gegenüber war und dass er stellenweise als Gag gemeinte Sachen vielleicht nicht so hätte sagen sollen. Ich glaube, der macht sich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Gedanken, aber ja, auch zu Recht.
Absolut, wir machen uns auch Gedanken über verschiedene Spiele, wie zum Beispiel PC-Spiele auf Steam. Diese Überleitung wäre sehr holprig, aber das ist nicht schlimm.
Hast du versucht?
Ich wollte eigentlich rüber zu Apple Arcade und ist mir dann aufgefallen, okay, fuck, wir haben ja dieses Thema noch gar nicht besprochen. Deswegen machen wir das auch nochmal ganz kurz. Und zwar geht es darum, dass sich aus Frankreich eine Organisation für Konsumenten gemeldet hat und Steam verklagt hat. Und zwar geht es darum, dass Spiele, die man über Steam gekauft hat, dass man die auch wieder verkaufen darf. Also das, was man hauptsächlich von Disc-Spielen kennt oder Spielen, die man physisch gekauft hat, dass man die dann auch nochmal per eBay, Amazon, was auch immer verkauft. Und das soll jetzt auch bei Steam der Fall sein, beziehungsweise haben sie jetzt dafür geklagt und sie haben tatsächlich Recht bekommen. Mhm. Steam hat sofort gemeldet, okay, sie wollen Einspruch dagegen einlegen und zusehen, dass sie das anfechten. Ihr Argument war, dass Steam ein Abo-Service ist und dementsprechend nicht in dieses Muster reinfällt, dass man Spiele im Grunde wieder verkauft, was aber völliger Blödsinn ist. Steam ist kein Abo-Service wie Netflix oder jetzt Apple Arcade zum Beispiel. Du zahlst monatlich kein Geld und kannst dann Spiele so oft spielen, wie du willst, sondern du gehst dahin, es ist eine Verkaufsplattform, du kaufst dein Spiel und dann darfst du dieses Spiel spielen und das war's. Und deswegen haben sie dafür auch kein Recht bekommen. Das Argument wurde auch nicht zugelassen und deswegen wird jetzt zugesehen, dass man innerhalb eines Monats da erste Ergebnisse findet. Und wenn das nicht der Fall ist, muss Valve die nächsten 6 Monate pro Tag $3,000 oder 3.000 Euro zahlen, bis das Ding dann irgendwie geregelt ist. Aber was das betrifft, wissen wir noch nicht allzu viel, bis auf die Tatsache, dass das Urteil jetzt erstmal gesprochen wurde, Valve dagegen anfechten möchte und dann zusieht, was passieren wird. Das Interessante ist, dass 2014 es einen ähnlichen Fall gegeben hat in Australien und da wurde gegen Valve geklagt, dass Spiele gerefundet werden sollten. Und was daraus passiert ist, das wissen wir heute. Das ist halt so krass durchgewunken worden, dass das jetzt ein wichtiger Teil von Steam ist, dass du Spiele, die du nicht cool findest oder Spiele, die du fälschlicherweise gekauft hast, dass du die zurückgeben kannst und dein Geld zurückbekommst. Und da haben die Konsumenten auf jeden Fall Oberwasser behalten und Steam hat nachgegeben. Hier wird es auch nochmal interessant zu sehen sein, okay, wenn man das durchzieht, wie sehen die Regularien genau aus? Bekommen Entwickler, dessen Spiele nochmal verkauft werden, bekommen sie nochmal irgendwas? Oder wird das genauso wie bei physischen Spielen, dass Entwickler gar kein Geld von den zweiten Verkäufen bekommt? Was macht Steam genau? Wird Steam auch nochmal daran verkaufen? Wenn ja, wie hoch sind die Anteile? Das ist alles noch sehr, sehr schwammig und ungewiss, was das angeht. Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, das wurde zum Beispiel auch auf Twitter hier und da diskutiert, dass Steam sich aus Frankreich komplett zurückzieht. Und das wäre auch nochmal zumindest ein Schlag für viele Entwickler oder zumindest für viele Spieler in Frankreich, die auf Steam einfach angewiesen sind. Auf der anderen Seite macht das wieder die Konkurrenzsituation interessant zu Epic, weil Epic dann immer noch in Frankreich ist und da nochmal eine Offensive starten könnte und da den Markt komplett für sich beansprucht. Und Frankreich ist kein kleiner Markt, wenn es um Videospiele geht, mit der größte in Europa. Und deswegen, I don't know, ich find's aber super spannend und interessant und werde das alles mit sehr, sehr kritischen Augen verfolgen und schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für diesen Vortrag, Ilias Alaoui. Ist ein bisschen seltsam. Ich hab die Meldung nicht so richtig mitgekriegt, weil die Woche relativ dicht wieder bei mir war. Als du mir das vorhin erzählt hattest in der Vorbesprechung, war ich auch so, oh, okay. Weil Also auf der einen Seite ist es ja eigentlich ein guter Schritt, weil es ja so ein bisschen den Käufer schützen soll. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, wie dieses System aussieht. Du hast ja auch schon gesagt, ne, wie ist es nachher? Wer verdient nochmal an diesem Weiterverkauf? Natürlich derjenige, der das Spiel weiterverkauft oder den Key, aber letztendlich ist da ja auch immer noch ein Entwickler hinter und die werden dann letztendlich gefoppt dadurch, dass Spiele weiterverkauft werden, was auch nicht gut wäre. Wie Steam dann oder Valve daran verdient, ist eh nochmal eine andere Sache. Deshalb bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so, ja, also keine Ahnung, wie sich das halt letztendlich gestalten soll. Weil wenn nachher Entwickler und Publisher oder halt in dem Falle der Plattformbetreiber so richtig negative Dinge davon ziehen, ist es ja auch nicht gut, muss man ja sagen. Weil letztendlich macht es halt Leute klein, die ja dafür entlohnt werden wollen, was sie da haben, was sie da anbieten wollen. Keine Ahnung, ich kann das gerade noch nicht so richtig greifen, wo dieses Urteil hingehen soll und ja, wie das dann letztendlich aussehen soll. Ein sehr seltsames Thema.
Ich finde es nur sehr spannend, dass das jetzt gerade aufkommt, gerade mit dem Epic-Konkurrenzkampf, den die da gerade führen und vor allem auch, und das wäre dann auch gleichzeitig die Überleitung, mit Apple Arcade, das jetzt gelauncht würde für iOS-Plattformen, dass du da halt wirklich das erste Mal in meinen Augen so ein Service hast, wo du einmalig im Monat zahlst und dann halt Zugriff auf mega interessante Spiele bekommst.
Na gut, man darf nicht vergessen, Game Pass gibt's ja auch schon, gell? Also
ja, Abo-Modelle
in dem Sinne. Aber
das finde ich halt auch krass, dass du bei Apple Arcade einen Preis hast, der also schon fast mehr als nur eine Kampfansage ist. Das sind 5 Euro, die du im Monat zahlst und du mega heftige Spiele bekommst. Bei Game Pass ist es natürlich auch so, dass du, glaube ich, nicht unmittelbar mehr zahlst. Ich glaube, 10 Euro sind das. Und wenn du den Game Pass Ultimate, dann sind das 15 Euro. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, sage ich jetzt nur aus dem Stegreif. Nicht 100% sicher, ob das stimmt. Aber das sind alles so Modelle, die ich echt interessant finde. Und da sieht man auch die Entwicklung, die Microsoft gerade nimmt, die jetzt sehr stark versuchen werden, mehr in diese Richtung zu gehen und ihre Plattform zwar immer noch versuchen zu pushen, aber in eine ganz bestimmte Richtung versuchen zu pushen. Und das passiert jetzt gerade auch mit Apple Arcade, dass sie da nicht nur versuchen wollen, halbgar, okay, jetzt machen wir schnell einen Service für Spiele, sondern versuchen da echt krass zu investieren und reinzubuttern. Und die Spiele, die es im Apple Arcade gibt, die sind echt geil stellenweise. Du hast neben einem Sayonara, das ich vorhin schon erwähnt habe, hast du dann nochmal ein neues Spiel von Q-Games, die Frogger neu interpretiert haben. Du hast da verschiedene Spiele aus dem arabischen Raum, was ich auch nicht wusste. Du hast ein neues Capcom-Spiel, Metroidvania in der Tiefsee oder unter Wasser, das auch extrem gut sein soll. Du hast coole Jump'n'Runs da. Es sind einfach so viele interessante Spiele. Und das zeigt auch nochmal, okay, ich glaube, die Industrie an sich macht gerade eine sehr interessante Entwicklung durch. Ob das eine gute ist, das wird sich, glaube ich, erst noch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
Ich finde Apple Arcade in dem Sinn interessant. Ich muss gestehen, ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm. So, also ich habe es natürlich, wir haben es ja alle gehört, wir haben so die Ankündigung mitbekommen, da wurden 1-2 Spiele gezeigt, gar nicht so sonderlich viele. Und jetzt in der letzten Woche gab es so eine Masse an Pressemitteilungen, die halt einfach Apple Arcade-Spiele angekündigt haben. Schon alleine, wenn man sich auch Devolver anguckt, die hatten super viele Spiele, sowas wie Exit the Gungeon. Der quasi Nachfolger von Enter the Gungeon und ganz viele andere Spiele noch, dass es halt einfach super viele Entwickler und Publisher gibt, die halt dann dafür plötzlich doch was angeboten haben. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 70 Spielen, die Apple Arcade anbietet. Bis zum Herbst, was auch immer das heißen soll, sollen es 100 Spiele werden. Und das ist halt einfach eine krasse Masse. Das für 5 Euro im Monat, glaube ich. Das ist super krass. Also, und dann die Spiele, die da angeboten werden, finde ich, sind auch noch Dinge. Ich bin jetzt nicht der krasseste Smartphone-Spieler, aber wenn du dann sowas hast wie einen Monument Valley-Entwickler, der einfach mal ein neues Spiel in Apple Arcade anbietet, dann wirst du halt, dann bist du halt Ohr. Oder Capybara gibt's noch, die Sword and Sorcery gemacht haben, die haben auch ein neues Spiel. Du hast Way Forward, du hast Capcom, wie du schon gesagt hast.
Fucking Choo Choo Rocket ist auch mit am Start.
Stimmt, ja, ja. Das ist einfach, du hast Square, die ein neues Spiel von den Bravely Default-Machern am Start haben, Various Day.
Ja, ein sehr, sehr komischer Name.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber du hast wirklich viele Spiele, die, weiß ich nicht, auch Leute aufmerksam machen, die vielleicht jetzt nicht hauptsächlich am Smartphone oder generell an Apple-Geräten spielen. Ich muss sagen, und ein Hintertürchen noch, was ich besonders gut an diesem System finde, ist, wir haben einfach ja bei Smartphone-Spielen oder bei Tablet-Spielen so ein bisschen das Problem, dass du viele Spiele hast, die so versteckte Monetarisierungssysteme haben oder sehr schlecht versteckte Monetarisierungssysteme stellenweise, dass du Spiele halt gar nicht am Stück spielen kannst, weil du irgendwelche Zeit-Limits abwarten musst oder bezahlen musst und die dich halt eigentlich immer wieder stoppen daran, das Spiel zu spielen. Und wenn du Apple Arcade-Spiele dir aber anschaust, da gibt es sowas nicht, weil die bekommen ja letztendlich automatisiert ihr Geld von diesem Kuchen. Ja. Wie das aussieht, das ist so ein bisschen das Problem, wo ich mich jetzt auch nicht auskenne. Das könnte so ein bisschen Nachteil für Entwickler sein. Aber letztendlich hilft es halt dabei, so diese Mobile-Spiele so ein bisschen attraktiver zu machen und halt vor allen Dingen von diesen ekelhaften Mikrotransaktionsdingern wegzukriegen. Und das ist halt schon mal, finde ich zumindest, sehr, sehr, sehr begrüßenswert.
Ja. Bin auch sehr gespannt, wie die Deals genau aussehen. Ich hoffe ja schon fast, dass das so eine Art Epic dass das Epic-Züge annehmen. Das haben wir vorhin gar nicht besprochen, aber bei Control war das so, das ist jetzt kürzlich lustigerweise im Finanzbericht von 505 rausgekommen, das ist der Publisher von Control und die haben im Vorfeld für die PC-Exklusivität von Control haben sie 10 Millionen Dollar von Epic bekommen. Und das sind einfach, und das Budget von Control soll schätzungsweise 20 bis 30 Millionen gewesen sein. Und das ist ein Drittel von den Entwicklungskosten, die du noch vor dem ersten Verkaufstag eingenommen hast. Mhm. Und das ist einfach so absurd gut für den Entwickler eigentlich. Und wenn bei Apple Arcade wahrscheinlich dadurch, dass es Smartphone-Spiele sind und sie einfach kostengünstiger, nehme ich mal an, zu entwickeln sind, dass das nicht ganz so krasse Züge nehmen wird. Aber wenn das halt so ähnlich funktioniert, das fände ich tatsächlich schon ganz geil. Das wäre sehr, sehr schön. Vor allem, weil die Spiele halt auch nicht Apple exklusiv sind, auf dem Smartphone wahrscheinlich. Aber bei Sayonara hat man es ja gesehen, dass du dann auch auf der PS4 und auf der Switch zum Beispiel deine Sachen veröffentlichen kannst. Und ich bin gerade auf der Apple Arcade-Seite und da kannst du halt auch sehen, was noch zukünftig alles kommen wird. Und alter Schwede, das sieht alles so gut aus. Wir haben Overland auch noch gar nicht besprochen, das jetzt auch für Apple Arcade veröffentlicht wurde. Dieses sehr abgefahrene Roguelike-Spiel mit dem sehr, sehr schönen Stil. Du hast ein neues Koop-Spiel, also von den Entwickler-Koop, die vorher GOG gemacht haben. Du hast Pathless, das neue Spiel von Annapurna Interactive, das kommen soll. Alter, das sind so viele interessante, coole Sachen und ich überlege schon fast, okay, sollte man sich dafür nicht schon fast ein iPad holen, um das halt so gut wie nur möglich zu spielen. Fest steht, ist auf jeden Fall, dass ich mir das nochmal auf jeden Fall intensiver anschauen werde, weil da einfach Spiele mit dabei sind, die es auf jeden Fall wert sind, mal einen Blick zu riskieren.
Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch richtig neugierig geworden. Das hat Apple ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Ja.
Alrighty
das
then.
Das war's, glaube ich, an Newsmeldungen, gell?
Genau, wir hätten tatsächlich noch kurz die State of Play besprechen können.
Ah, ja.
Aber da gibt es noch gar nicht so viel zu besprechen. Wir haben nächste Woche das große, die große Nintendo Direct von PlayStation, in der der Headliner The Last of Us Part 2 ist. Und wir von ABXO, wir sind natürlich so krass und wir sind live vor Ort und im Geschehen. Wir schicken nämlich unseren besten Mann Sebastian Tützak nach L.A., um da nochmal schön The Last of Us Part 2 zu spielen. Und da wirst du hoffentlich auch das nächste Mal nochmal ein bisschen was mitbringen.
Genau, ja, man darf da auch noch nicht so viel zu sagen, ist ja auch noch nicht passiert, ich kann ja auch noch gar nicht so viel sagen, aber genau, ich bin nächste Woche vor Ort und also mal schauen, wenn alles klappt. Es gibt also ein kleines Problemchen gerade, aber das wird schon. Also in der Theorie bin ich nächste Woche in L.A., um Last of Us 2 zu spielen. Ich bin gespannt, ich freue mich.
Hast du denn überhaupt noch Bock drauf? Also wie ist dein, ich glaube schon, dass du Bock hast, jeder hat Bock auf The Last of Us, aber wie ist dein Hype-Level gerade? Ist es halt so, dass du dir halt denkst, okay, fuck, ich will das unbedingt spielen oder, weil ich bin gerade im Modus, ich find's interessant und mal schauen, was kommt. Ich glaube, ich muss mich erst noch hypen lassen.
Mhm. Ja, so würde ich es, glaube ich, unterschreiben. Also Ich war generell kritisch so einem Nachfolger zu Last of Us gegenüber, einfach weil die Geschichte für mich halt perfekt abgeschlossen war und ich muss in der Theorie gar nicht mehr wissen und mehr erleben. Das ist, glaube ich, so der eine Dämpfer. Aber alles, was man bis jetzt gesehen hat, das sah halt schon auch ziemlich geil aus. Also mir fehlt noch so ein bisschen das Fleisch. Ich muss noch ein bisschen mehr so den Kontext raffen, noch ein bisschen mehr von der Geschichte, glaube ich, sehen und erleben. Aber ich bin da ganz guter Dinge und ich, keine Ahnung. Aber du hast recht, so das absolute Hype-Level ist seltsamerweise, obwohl es so ein klassischer Hype-Titel ist, noch nicht ganz erreicht. Also ich bin auch noch vorsichtig, freudig erregt oder so.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass sie jetzt irgendwas zeigen, weil wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen die Tokyo Game Show verfolgt und da wurde ja echt viel zu Death Stranding gezeigt. Hm. Und vor diesem Material war ich so, okay, fuck, ich muss das haben, ich will das haben, ey, das ist so geil, das ist so toll, oh mein Gott. Ja, und nach dem Material, ich find's immer noch geil und ich will das unbedingt spielen, aber meine Erwartungen sind deutlich gesetzter jetzt, nach dem, was ich so gesehen habe. Hm. Und ich frag mich, ob das bei The Last of Us auch so sein soll, also auch so sein wird, oder ich dann viel mehr so auf den Geschmack komme, das Ganze dann zu erleben und zu genießen. Bin da sehr, sehr gespannt, wie da deine Eindrücke sein werden.
Man muss halt sagen, also ich habe witzigerweise bei Death Stranding sowas ähnliches, ich habe mir das Gameplay auch gar nicht so detailliert angeguckt, weil ich mir einfach dachte, nee, ich möchte das nicht, weil die haben mir so echt viel gezeigt. Aber auch da, desto mehr ich vom Gameplay gesehen habe, desto ernüchterter war ich letztendlich. Mhm. Ich bin neugierig, aber ein bisschen ernüchtert. Und bei Last of Us, Sony hat einfach gerade einen ganz guten Lauf. Und wenn das einer der größten Titel von denen ist, dann werden sie da sehr viel Energie und sehr viel Budget reingespült haben. Mhm. Und Naughty Dog, wenn sie denn genug Zeit haben, und sie bekommen ja immer genug Zeit, weil es ist halt einfach so der Vorzeigeentwickler von Sony. Ich glaube, die werden da nicht, das werden die nicht verkacken. Also das wird schon definitiv ein richtig gutes Spiel. Aber ich lasse mich mal überraschen, was nächste Woche auf mich zukommt.
Ich freue mich drauf, aber wir wollen es nicht zu sehr ausschlachten. Wir wollen ein bisschen Platz für nächste Folge lassen. Deswegen lassen wir uns jetzt hier erst einmal einen Schlussstrich machen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ja letztes Mal haben wir keinen Aufruf gestartet für Bewertungen und für Kommentare. Und das hatte die Folge gehabt, dass wir keine einzige Bewertung seit der letzten Folge bekommen haben. Oh. Deswegen müssen wir heute umso krasser die Werbetrommel schüren. Liebe Leute da draußen, wenn euch das alles gefallen hat, dann geht auf die iOS-Seite von ABXOB-Site. Lasst 5 Sterne da und sagt uns, was ihr an dem Podcast toll findet. Und wenn ihr irgendwas nicht toll findet, dann geht auf Twitter unter dem Hashtag ABXO und teilt uns damit, was man eventuell verbessern kann, was ihr im Podcast sehen wollt und wie das zukünftig so auszusehen hat, dass es euch Spaß macht. Und dann werden wir uns das durchlesen und schauen und dann werden wir versuchen, den Mittelweg zu finden, um dieses Podcast-Projekt noch krasser zu machen, noch schöner, noch sexier, mit noch mehr Rock'n'Roll und Action.
Finde ich gut. Und nehmt euch ein Beispiel. Jetzt kommt wieder mein Ansatz. Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, okay? auf Sex und Rock'n'Roll. Nehmt euch ein Beispiel an Palo268. Der hat nämlich eine 5-Sterne-Bewertung geschrieben. Und zwar sagt er, ich bin meist nur stiller Konsument, aber die beiden haben mich zu meiner ersten Bewertung mit Kommentar gebracht. Das ist schon mal ein großes Lob. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Sehr interessanter, informativer Podcast rund ums Gaming, auch für Mainstream-Zocker wie mich, die nicht den nötigen Biss für Sekiro haben oder von den meisten Indie-Games noch nie hörten. Auch wenn sich das jetzt nach einem Lob für einen dressierten Hund anhört, muss ich euch ein ernst gemeintes Gute Arbeit entgegenbringen. Vielen Dank für die gute Unterhaltung, sowohl auf dem Weg zur Arbeit als auch zu Hause auf dem Balkon. Geil. Sehr schön.
Das ist ja richtig nett.
Pardo, danke. Vielen, vielen Dank. Ja, gut. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich muss dringend meine Sachen packen für LA. die Zeit wird knapp. Ja, ich würde sagen, gehabt euch wohl, habt eine wunderschöne Zeit, gute Tage. Bis bald, Elias. Tschüss.
Ciao.